Servus, Christi und hallo, willkommen zu unserem Podcast Einfach Trinken. Trinkspaß und Glaskultur mit René Kolleger und wir befinden uns im Endspurt von 2025 und haben noch einige Buchstaben vor uns. Mein Name ist Seni Savané und wir legen direkt los. Grüß dich, René.
Herzlich willkommen wieder mal aus der wunderschönen Südsteiermark. Ich bin bereit, weil jetzt haben wir wirklich dann das Alphabet fast durch. Aber es kommen noch fantastische Buchstaben und wir werden, glaube ich, noch viel lernen. Und jetzt müssen wir uns wirklich sputen, weil jetzt kommt das S. Und beim S gibt es unglaublich tolle Geschichten, die wir zum Erzählen haben. Wärst du bereit?
Ich bin sofort, also sowas von bereit. Also ich meine, beim Buchstaben S, da kann ich nur bereit sein. Es kommt bei mir zweimal vor, immer am Anfang. Also können wir loslegen.
Hast du einen Wunsch oder soll ich direkt beginnen?
Also bei S und dann käme das A und ich hätte schon natürlich das Thema Säure.
Ja, fantastisch.
Weil wir haben eigentlich über das Pendant den Zucker, den wir eigentlich auch bei Z machen könnten, aber wir hatten ja schon Klosterneuburg, Öxle, was auch immer. Also ich bin der Meinung, wir sollten schon nochmal darüber sprechen, vielleicht anknüpfend an die letzte Folge, warum zum Beispiel ein Sommelier wie du die Säure sehr wichtig findet. Was ist diese ausbalancierte Säure? Vielleicht kannst du, ohne dass wir die 30 Minuten sprengen, die mit der Säure beginnen.
Das mit dem Thema Säure ist wirklich kurz und knackig erklärt, weil eine knackige, frische, elegante, ausgereifte Säure ist für mich das Rückgrat jedes Weines. Die Säure ist immer das, die für mich in der Mitte durchgeht und die, wie gesagt, wie die Wirbelsäule diesen Wein stützt. Wir sind jetzt wieder draufgekommen, am Montag haben wir eine tolle Verkostung gehabt, wo wir wieder über das Thema Säure gesprochen haben, über das Thema Kargheit, über das Thema, was trinken wir gerne. Ausgekommen ist, dass die Säure essentiell wichtig ist und wir das Glück haben, vor allem in der Südsteiermark oder in der Steiermark per se, dass wir noch eine Säure haben, die ausgereift ist, weil wenn die Säure spitz ist, das heißt, wenn man einen Wein zu früh liest, wenn der Wein physiologisch nicht ganz reif ist und die Säure auch nicht reif ist, dann wirkt die Säure oft spitz und da kriegst du eben sehr gern dann auch Magenschmerzen oder du nimmst da vorher einen Magenschoner ein. Aber wenn die Säure, so wie bei uns, ausgereift ist, deswegen spreche ich auch nicht mehr über Säurewerte, weil mir hat der Gast einmal gequält mit Säurewerten, wo ich am Ende des Tages ihm dann jedes Mal einen Wein gegeben habe, der so eine niedrige Säure gehabt hat und er glaubt hat, die Säure ist hoch. Deswegen, Säurewerte helfen da auch wieder nichts, wenn du das ja nicht verstehst. Deswegen das Thema Werte für den Endkonsumenten wichtig, aber das haben wir eh schon gesagt bei den pH-Werten das letzte Mal, dass Werte einfach immer so sehr gern hergenommen werden. Für uns in der Sommelerie sind die Säurewerte wichtig, weil wir schließen daraus, wenn wir das ganze Jahr kennen, ob der Wein richtig gut ist oder ob der Wein spannend ist und dann muss das sowieso kosten, ob die Säure dann in Balance ist mit dem Wein oder nicht. Das heißt, abschließend, die Säure, wenn sie reif ist und hoch ist und dann Böden hat, und jetzt schließt der Kreis mit den pH-Werten, niedrige pH-Werte im Boden, hohe Säure, hohe reife Säure im Wein, die dann einfach den Wein stützt mit dem Rückgrat, das macht einen großen Wein aus.
Puh, jetzt muss ich schauen, wie ich meine Fragen unterbringe. Also eben genau als Konsument, der, ja, das, wie soll ich sagen, der Begriff Säure ist für mich jetzt nicht unbedingt positiv behaftet. Das ist so etwas, da könnte im Genuss etwas für mich in eine Schieflage geraten. Aber bei dir, du sagst, oder bei euch, du sagst ja ganz klar, das ist das Rückgrat, das ist eigentlich das, was man braucht, um den Rest aufzubauen, wie es halt unseren Körper auch zusammenhält. Und es ist die Balance. Es muss halt ausgewogen sein. Dann sagt dir aber, oder du vor allem oft immer wieder, knackige Säure. Würdest du mir das jetzt sagen oder sagt mir das ein Sommelier, dann habe ich vielleicht die Sorge, dass er für mich schon zu sauer, also wirklich sauer ist. Und das meinst du aber ja eigentlich gar nicht mit knackiger Säure.
Eine knackige Säure ist für mich schon eine höhere Säure, die vielleicht auch ein bisschen spürbar ist. Aber da musst du halt auch immer, das ist ja dann unser Part der Sommelerie, dass wir dem Gast halt dann den Wein geben, den er halt will. Weil wenn ich schon weiß, dass der Wein eine hohe Säure hat und der Gast sagt mir das fünfte Mal schon, er hat ein Säureproblem, also er vertragt die Säure nicht, ja dann bitte, dann gib ihm keinen Schieferriesling, was ihm die Magenwände wahrscheinlich zusammenzieht, oder gib ihm bitte keinen Schücher, wo die Säure hoch ist, sondern gib ihm einen Wein, der vielleicht auch aus einem Weinbaugebiet kommt. Das haben wir auch schon einmal besprochen, dass auch Herkünfte, die an Zacken wärmer sind, wo der Boden eben eher ein sandiger Boden ist, ein bisschen wärmeres Gebiet, dann kommen auch Säuren hervor, die halt ein bisschen runder sind und eben nicht so, nicht aggressiv, aber eben nicht so straff sind wie eben andere Säuren. Für mich die höchste Säure hat immer die Mosel. Die Mosel mit Schieferböden, mit alten Stöcken, mit niedrigen pH-Werten im Boden, plus Kühle und Frische, dann hast du eben eine Säure, die wirklich fordernd ist. Das heißt, den spürst du auch im Magen. Mhm. Wenn du aber dann Gebiete hättest, die an Zacken wärmer sind, dann hast du natürlich andere, dann hast du eine tiefere, eine niedrigere Säure, die dann einfach bekömmlicher ist.
Mhm. Und ist es so, dass du sagen würdest, dass wenn Gäste ein Problem mit Säure haben, dass du da überhaupt als Sommelier quasi helfen kannst? Oder ist, ja, also es ist jetzt nicht so, dass man darauf verzichten sollte.
Nein,
weil das ist, was mich mal geprägt hat, war der Moment, dass vor einer sehr großen Weinmesse, auf der wir sogar zusammen waren, jemand zu mir gesagt hat, oh, ich muss noch meinen Magenschutz nehmen. Und ich dann gedacht habe, irgendwie, wenn ich mich jetzt mit Magenschutz auf die Verkostungen vorbereite, weil ich es halt runterschlucke, nicht wie du immer alles ausspucke, ist es dann gesund? Und du weißt, dass diese Themen gerade sehr hoch gehen mit Gesundheit und Wein. Und ich bin ja der Meinung, dass das sehr gut geht, weil es ganz oft damit zusammenhängt, was esse ich auch und so weiter. Also es ist nicht der Wein schuld. Und deswegen, wie gehst du damit um und was sagst du zum Magenschutz? Frage ich dich jetzt ganz ehrlich.
Ich meine, ich bin ganz ehrlich, wie wir da an der Mosel waren vor 2 Jahren, wir waren 4 Tage dort. Am 2. Tag habe ich auch schon meinen Magen schon eingeworfen, weil du einfach merkst, dass du übersäuert wirst. Das heißt, du musst einmal gar nichts. Ich finde immer, dass zwischendurch einmal ein Bier, das ist meine Philosophie, ob das stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Aber für mich neutralisiert Bier jetzt wieder mal.
Bei mir Milch.
Ja, siehst du es. Aber diese Magensäure oder der ganze Magen wird ein bisschen mit einem Glas Bier wieder mal die Basis gemacht und dann kannst du wieder weiter trinken. Aber ich habe auch einen Magen schon genommen, weil es einfach zu viel wird. Mhm. Also wenn es zu viel Säure...
Aber es ist ja auch oft die Kombination, weil Zucker ist ja eigentlich ein Magensäure-Locker, oder? Ja, dann, was hast du gegessen, wie kommt vielleicht noch der Zucker mit?
Wenig essen, viel trinken.
Ja, dann, okay.
Aber zurück zur es gibt ja auch Rebsorten. Und das ist ja das, wo wir den Gästen helfen können. Mhm. Weißburgunder zum Beispiel, außer es wird wieder, es kommt vom Leiterberg, wo es eben Leiterkork hat, das hat wieder ein bisschen höhere Säure. Aber Weißburgunder ist immer die Rebsorte für mich, wo ich sage, wenn jemand ein Problem mit Säure hat, dann soll er doch einen Weißburgunder trinken, weil der eben bekömmlicher ist.
So wie ich.
Auch sehr viele grüne Veltliner sind ja inzwischen von der Säurestruktur nicht mehr die höchste Säure, sondern sind auch schon bekömmlicher worden. Also du kannst dir als Sommelier sehr viel helfen mit Rebsorten, die einfach nicht diese exorbitante Säure haben. Rotgipfler zum Beispiel ist ja auch nicht die höchste
Säure.
Der geht
jetzt bekömmlich, oder?
Sehr bekömmlich, ja. Genau. Ich finde, und der Gast, der was diese Säure, dieses Problem mit der Säure hat, der spürt für sich selber dann, wenn er das Glasl trinkt oder den Schluck kostet, was für ihn am besten ist. Und ich gebe dann schon immer Alternativen eben von Rebsorten, von Herkünften und natürlich kann ich dem Gast dann helfen, wenn er eben keine oder wenig Säure will. Mhm.
Verstanden. Jetzt sind wir immer noch beim Buchstaben S und ich habe so das Gefühl, wir werden wahrscheinlich gar nicht viel mehr schaffen.
Nein, wir schaffen das.
Aber ich habe da noch was, und zwar, was ist mit Schwefel? Dürfen wir den auch noch machen?
Schwefel ist immer die leidigste Thematik für mich.
Deswegen müssen wir es aber mal bringen, weil wir beide haben schon oft darüber gesprochen, dass Schwefel dem Wein nicht schadet, es sogar gut sein kann und dass sogar im Demeter-Anbau Schwefel erlaubt oder wirklich eingesetzt wird, weil das zur Philosophie gehört. Und deswegen, ja, das ist so ein bisschen, wie sagt man, immer wieder andere Sau durchs Dorf getrieben. Und der Schwefel ist es nun mal, der muss auch ausgewiesen werden. Und ich habe nur gute Erfahrungen, wenn er auch hergenommen wird. Und wenn er nicht hergenommen wird, ist man dann bei natural oder bei wenig Eingriff, was würdest du sagen?
Für mich ist Schwefel, oder es steht auf der Flasche, wenn man hinten drauf schaut, steht immer, enthält Sulfite. Sulfite ist eben dieser Weinschwefel, Schwefeldioxid, SO2, das den Wein einfach konserviert. Es macht natürlich auch noch was mit dem Wein, also wenn es einen Wein schwefelt, wird der Wein am Zacken enger und fokussierter. Konservieren. Da müssen wir jetzt ein bisschen ausholen, weil das ist ein bisschen ein Thema, was mir. Warum regt mich das auf? Ich habe so viele Gäste im Restaurant, die mit mir über das Thema Schwefel sprechen, weil sie sagen, im Wein brauchen sie keinen Schwefel, weil das ist, also alles, was Naturwein ist, braucht keinen Schwefel, weil Schwefel ist sowieso der Tod, weil da kommt sofort der Teufel raus. Und Schwefel ist einfach das wollen sie nicht. Sage ich, ist ja kein Thema. Ich habe sehr viele schwefelfreie oder arme Weine auf der Karte. Dann sage ich aber immer, wissen Sie eigentlich, dass in jeder Tiefkühlpizza mehr Schwefel enthalten ist als in 6 Flaschen Wein? Dann sage ich, haben wir nicht gewusst. Das Thema Schwefel ist deswegen so leidig bei mir, weil beim Wein wird oft so herumgeschissen mit dem Thema Schwefel, aber wenige wissen, dass Konservieren von Essen auch Schwefel enthält.
Ja, nicht nur auch, also viel.
Viel, richtig viel. Aber dann denke ich mir immer, über das Thema macht sich keiner Gedanken, aber ob das Glasl Wein jetzt einen Schwefel hat oder nicht, über das diskutieren wir über 2 Stunden lang. Und das finde ich oft leidig, weil ich unterstütze natürlich jeden Winzer, der schwefelarm oder schwefelfrei arbeitet. Warum? Weil es halt wieder ein Mittel ist, das in den Wein reinkommt.
Ja, aber wie bei Demeter zum Beispiel kann ich es verstehen, dass wenn man sowieso irgendwie fast nichts macht oder ganz aufwendig das macht, was man machen muss, dass man dann das, weil man es hernehmen darf, weil es Teil des Körpers ist tatsächlich, so sage ich es jetzt mal vereinfacht für mich und für die Zuhörer, dass man es dann hernimmt, das kann ich schon verstehen.
Ja, genau. Und ich finde ja alles legitim. Und ich sage ja, so wie es früher gearbeitet worden ist, wo wirklich Schwefelmengen verwendet worden sind, die absurd waren, das machen ja die, ich sage nicht keiner mehr, aber ich sage, das machen ja die wenigsten, weil alle, die mitdenken, die denken ja auch mit, dass wenn sie im Weingarten schon nachhaltig arbeiten oder biologisch oder Demeter, dass sie dann auch später in den Wein so wenig wie möglich dazugeben werden. Ja. Und deswegen ist das Thema Schwefel immer so ein leidiges Thema, weil es gibt ja oft schon Religionen, die mir erklären, dass Schwefel der Tod ist und sie trinken in seinem Leben nicht mehr einen Wein mit Schwefel. Und ich sage leider immer dasselbe, du bist der arme Teufel. Weil Schwefel ist ja wirklich, wenn ich mir über das jetzt an einer aufrege, dann hören wir wirklich auf zum Wein trinken. Natürlich will auch ich, dass so wenig Schwefel wie möglich eingesetzt wird, aber wenn der Wein den Schwefel braucht, damit er stabil bleibt, dann bitte gib ihm den Schwefel. Und es gibt ja auch Weinfehler, den Weinfehler, den brauche ich auf den ganzen Planeten nicht, der heißt Maus.
Und das ist, ja, genau. Und das ist, und den Mäuseln hast du, wenn du es nicht nimmst.
Ich dich korrigieren, also es muss nicht sein, es kann passieren, aber es ist halt der prozentuelle Anteil, dass es passiert, höher, als wenn du 5 bis 10 Milligramm Schwefel in den Wein gibst. Aber du hast nicht Unrecht, du hast natürlich vermehrt das Thema Maus, wenn du keinen Schwefel nimmst. Es heißt aber nicht zwanghaft, dass jetzt jeder Wein, der nicht geschwefelt ist, den Mausfehler hat.
Ja, ich habe für mich als Konsument einfach festgestellt, dass ich da eine höhere Wahrscheinlichkeit habe, eine höhere Trefferquote, dass es da nichts für mich ist. Und wenn sich das irgendwann verbessert und entwickelt und auch mit der Evolution von Natural Wine, das kann ja alles noch kommen. Aber eben auch, wenn man sich damit beschäftigt, was ist das überhaupt, dann ist diese Verteufelung meiner Meinung nach nicht gerechtfertigt und vor allem nicht ausbalanciert, um wieder vielleicht bei der Balance zu bleiben. Wie sieht's aus mit dem Buchstaben S? Hast du noch etwas? Ich hätte jetzt schon einen T.
Ja, dann würde ich eines sagen, sollen wir zu, man, es würde, es gibt bei S noch so viele Sachen wie Sürli, also auf der Hefe, aber das haben wir eh schon mal
Haben wir schon?
besprochen, genau,
Ja.
Sürli auf der Hefe. Spontangärung haben wir, glaube ich, auch jetzt schon ein paar Mal
Ja.
besprochen, dass es eben ohne Zugabe von Reinzuchthefen ist. Was ein Som
Schönung?
Schönung haben wir auch schon mal, was ein Sommelier ist, haben wir auch schon mal besprochen.
Ah, na, aber tatsächlich habe ich mir überlegt, ob du vielleicht noch mal ganz kurz sagst, wo der Begriff herkommt.
Der Sommelier kommt, also dieser Begriff kommt aus dem 17. und 18. Jahrhundert und der Sommelier war der Mundschenk. Der war der verantwortlich war in den ganzen Königshäusern für alles eben, was Genuss ist. Wein, Zigarre, also ob es zum Rauchen gehen und so weiter, weiß ich nicht, aber der halt für die Rauchwaren verantwortlich war, für den Wein verantwortlich war, der dann auch geschaut hat, dass das Essen und Trinken miteinander harmoniert. Also der Mundschenk, von dem kommt das Ganze, das ist eben der gewesen, der wie der FNB-Direktor, wenn es so wüsst, im Königshaus für alles verantwortlich war.
Ah, das heißt auch, dass es nicht rein auf Wein reduziert war. Und wenn heute Leute so ein bisschen die Nase rümpfen, weil sie sagen, naja, das ist ein Milchsommelier oder ein Biersommelier oder ein Käsesommelier, das ist ja, Sommelier ist immer Wein. Was ist das? Dann stimmt es ja eigentlich, weil, also, dass man sagen, also stimmt es eigentlich nicht, dass man sagen kann, es ist immer schon der ganze Genuss gewesen und es kann Sommeliers für alles Mögliche geben, nicht nur für Wein.
Es könnte Spezialisten dann geben, die für alles verantwortlich sind, aber der Sommelier per se, haben wir eh schon mal gesagt, ist ja dann wirklich für den Gesamtgenuss verantwortlich. Und ob das Zigarre, also jeder Sommelier sollte sich dann auch mit Tee, mit Kaffee, also alles, was Genuss ist, soll er sich dann auskennen. Natürlich hat da jeder sein Steckenpferd, wo er sagt, da kennt er sich halt speziell aus, weil nur weil du Arzt bist, bist wahrscheinlich ja auch, außer du bist Allgemeinmediziner, bist du ja auch nicht ein Spezialist für alles. Dann gibt es ja auch wieder den, der spezialisiert ist für irgendwas. Und deswegen gibt es auch in der Sommelierie dann, wenn du so willst, wobei die Wörter dann schon sehr ausgelutscht werden, wie einen Fleischsommelier oder einen Fischsommelier.
Ja,
Das sind
gibt's.
dann halt, ja, ich weiß, dass es gibt, das sind halt dann Spezialisten für das Ganze. Ich lese jetzt einen Satz vor.
Ja.
Weil den Satz, bin ich ganz ehrlich, den würde ich so nicht zusammenbringen. Der Begriff Sommelier, das französische Wort Sommelier stammt ursprünglich aus dem altgriechischen Wort Sagma, das so viel wie Backsattel oder Last bedeutet. Im Lateinischen wurde daraus Sagma, Tasche, Backsattel, später im Französischen zu Sommet weiterentwickelt. Also irgendwie sind wir dann die alles zusammengetragen haben. Und dann eben in den Königshäusern oder dann wieder weitergegeben haben.
Ja, und deswegen ist der Gast ist also doch König, wenn er zu euch kommt.
Der
Dann wird
Gast
er so
ist immer
behandelt.
König,
Sehr schön.
wenn er sich auch so verhält.
Ja, darum bitten wir. Also das finde ich sehr, sehr cool, weil das hat mich echt interessiert. Und tatsächlich sagst du ja, dass man sich sehr stark mit der Sensorik, mit dem Geschmack, mit der Kombinatorik, mit eben dem Pairing und so weiter auseinandersetzt. Und das ist ein Wunsch für eine Extra-Folge, weil das werden wir heute nicht schaffen. Wir wissen durch Gespräche, du und ich, dass ich ganz, ganz schwach bin mit der Sensorik, mit dem Aromarat oder wie das alles heißt. Und ich würde so, so gerne das noch auf, ja, vielleicht auflösen oder noch mehr lernen dazu. Aber das ist eine Extra-Folge wert, wenn jemand dann sagt, oh, da kann er jetzt die Kirsche rausschmecken oder was auch immer, die Zitrusfrucht, dass wir das mal wirklich erklären und du sagst, wie du das als Experte siehst. Das wäre ein Wunsch noch für eine Extrafolge zum S oder S wie Sensorik. Und ich würde dann zum T
Ja, aber
gehen.
das machen wir dann zusammen. Das machen wir dann zusammen,
Ja.
weil da müssen wir uns mit einem
Also so
Glas Wein
persönlich und
hinsetzen. Ja,
nebeneinander
wirklich.
gerne.
Damit wir uns mit einem Glas Wein zusammensetzen und dann zusammen verkosten, was sagst du und was sag ich.
Ja.
Das wäre, glaube ich, viel spannender.
Da wäre ich sehr vorgeführt, aber ja, ich will ja was
Nein,
lernen.
überhaupt nicht. Das Thema, das ist ja für mich, einen Satz müssen wir dazu fast noch sagen, weil die Leute erwarten ja auch von mir immer, also wenn ich immer ein Glas Wein in die Hand drücke, kriege für irgendwann, dann erwartet sie der immer, dass ich da 25 Sachen rauskoste oder
Ja.
rausschmecke oder was auch immer. Ich bin aber ganz ehrlich, mir ist es oft schon zu blöd, weil ich will ja was trinken. Irgendwann wollen wir trinken auch. Und jedes Mal nur da Sachen rauskosten, die dann, es ist schon oft wirklich mühsam, weil ob das jetzt, und da bin ich ehrlich, ob das jetzt eine Orange ist oder was das ist, wenn du assoziierst, eine Zitrusfrucht, ob du jetzt dann Zitronen oder Limetten sagst, ist mir persönlich Blonzen.
Ja, ich verstehe was.
Es ist eine Limettenfrucht. Aber nur, dann reiten sie oft herum, kosten das aus, warum habe ich das nicht? Weil es so ist. Weil das Verkosten das Einfachste ist, jeder assoziiert das, was er im Kopf hat. Und wenn du viel Kräuter im Kopf hast, dann wirst du wahrscheinlich das Endkräutchen auch noch auskosten können. Und wenn nicht, dann nimmst du halt einen Überbegriff für das Kraut und nimmst halt das, was dir einfällt. Aber oft wird es schon echt mühsam, was man da alles auskosten kann, also ein Glas Wein.
Ja, und Geschmack ist halt wieder gelernt, das haben wir ja schon gesagt. Aber
Geschmack
ja.
ist wirklich ein Training. Da kannst du machen, was du willst.
Ja, da freue ich mich drauf. Das machen wir auf jeden Fall. Das ist für 2026 jetzt gesetzt. Und ich würde wirklich gerne zum Tee jetzt gehen.
Jetzt gehen wir zum Tee.
Weil da wird's auch knackig. Ich würde dich bitten, dass wir eventuell mit der, ja, es ist eigentlich weiter hinten, aber lass uns mal mit der Traube, weil das ist nun mal, damit fängt alles an, und einfach nur kurz aufklären. Die Traube ist wirklich das Große, was ich quasi vom Rebstock abschneide, und das Kleine ist die Beere, also die einzelne kleine Frucht, die kleine Runde.
Genau, die Traube ist das Ganze, die Beere wäre dann eben die kleine Beere an sich. Das essentiell Wichtigste beim Wein ist genau die Traube. Weil ohne der Traube würden wir keinen Wein draus machen. Deshalb haben wir jetzt eh schon gesagt, dass wir auch im Weingarten sehr viel bewirken können, damit die Traube perfekt dann in den Keller kommt. Eines haben wir auch schon, glaube ich, gesagt, die Traubenreife, diese physiologische Reife, das müssen wir halt erwähnen, weil es einfach das Wichtigste ist. Wenn es nicht reif ist, ist nicht gut. Und wenn es physiologisch reif ist, kann es große Weine hervorbringen. Wenn es wieder überreif ist, dann ist es einfach wieder zu marmeladig, zu kräftig. Ansonsten, von der Traube her, wir haben so viel, glaube ich, schon geredet über das Ganze.
Ja.
Ich weiß ja das auch nicht.
Ich hätte, wenn wir mit TR, ich hätte ein Lieblingsthema, was ich glaube ich, was wir ganz, ganz kurz nochmal bringen sollten, weil es natürlich auch für uns Weintrinker sehr präsent ist, trocken. Weil es gibt ja auch immer wieder Artikel, die sagen, das waren die Winzerpioniere, die damit angefangen haben, Weine trocken auszubauen. Vielleicht kannst du kurz nochmal zusammenfassen, wann ist ein Wein trocken oder wann trocken vinifiziert, ausgebaut, wie auch immer.
Ich gehe jetzt mal von uns da aus in der Steiermark das Wort.
Gerne. Weil da sagt man ja, waren auch die Pioniere, oder?
Nein.
In Österreich.
Nein. Ja? Also trockene Weine waren in den 80er Jahren oder 70er, 80er Jahren weniger erwünscht, weil einfach die Reife auch nicht wirklich zustande gekommen ist und die Säure einfach so hoch war, dass es eben trocken so eine hohe Säure gehabt hat. Also trocken heißt null.
Null was?
0 Gramm Restzucker.
Also ist es doch trocken, es geht, bezogen
genau. Maximal 4 Gramm Restzucker laut EU ist trocken. Und in Deutschland trocken ist ein bisschen anders wie Österreich trocken, weil in Deutschland trocken hast du immer einen Unterschied von 2, das heißt maximal 9 Gramm Restzucker. Und wenn die,
wirklich?
Ja. Und wenn aber die Gesamtsäure mindestens 2 Gramm unter dem Restzucker liegt, also 7 Promille Säure, 9 Gramm Restzucker ist laut deutschem Weingesetz trocken.
Okay, dann kann ich also jetzt wirklich sagen, weil ich komme ja nun mal aus Deutschland und fahre immer wieder hin und sage, ja, trocken ist in Österreich anders als in Deutschland. Und dann schauen die mich immer alle an und denken, ich bin total wahnsinnig und jetzt schon komplett eingebürgert hier. Also es ist wirklich auch von den Kennzahlen her oder von den Richtwerten oder maximalen Werten ist es auch so.
Genau, Österreich trocken wäre für mich dann immer wirklich 0 bis 2 Gramm. Das ist das, wo wir uns eben auch 0 bis 4 ist eben trocken, wäre trocken, aber für mich, in meinem Empfinden, sind immer 0 bis 2 Gramm, wo du auch spürbar nichts hast, was irgendwie ein bisschen so ein Zuckerrest am Gaumen assoziiert, das ist dann für uns wirklich trocken.
Okay. Schmeckst du das auch oder erholst du dir das dann auch aus Datenblättern beziehungsweise wahrscheinlich QR-Code und was weiß ich?
Das kann man schon erkosten. Also diesen leichten Zuckerrest kann man schon erkosten.
Okay, ja, spannend. Vielen, vielen Dank. Also das war mir jetzt wichtig. Was hättest du noch?
Ich hätte bei Tee, was mir noch interessieren würde, das Toasting. Haben wir über das Toasting schon mal geredet von Holzfässern?
Ja.
Haben wir schon.
Ja, haben wir schon. Haben wir tatsächlich. Wir hatten ja auch schon ganz, ganz am Anfang, also da mögen die Zuhörer bitte mal so zwei Jahre oder so zurückgehen, haben wir ja auch schon über Sherry und Whisky und Rum gesprochen. Ich sag's gleich, bitte nicht zu viel darüber reden, weil für mich ist das auch irgendwie Wein machen oder gemachter Wein, wenn man jetzt so anfängt, irgendwas zu toasten. Sag ich jetzt so, nach den Zeiten, die ich mit dir verbracht habe.
Ja, du hast recht. Du hast absolut recht. Ich hätte noch eins gesagt, über Terroir brauchen wir auch nicht mehr sprechen, weil das haben wir auch schon. Warum machen wir nicht das U? Machen wir doch das U.
Wenn du da überhaupt was hast.
Umami.
Ah ja, cool. Umami, das ist ja meins.
Ja, das ist deins. Umami ist ja neben bittersauer, salzig, süß das fünfte Element, das wir auf der Zunge erkosten können.
Darf ich jetzt direkt was fragen?
Ja, unbedingt.
Als du damals deine Ausbildung begonnen hast, oder vielleicht den ersten Sommelier, war Umami da schon ein Thema?
Wie du angefangen hast, habe ich genau gewusst, auf was du ausgewählt. Ich glaube ja. Also ich glaube, Umami ist schon länger am Schirm.
Mhm. Okay, weil, also natürlich wissen wir alle, wir haben auch kulinarischen Asien-Hype oder grundsätzlich Hype, aber ich habe das Gefühl, das wird jetzt anerkannt und früher, wenn ich mit meiner Oma darüber geredet hätte, die hätte mir gesagt, was willst du? Man hat es im Deutschsprachigen nicht anerkannt, hatte ich das Gefühl. Und jetzt ist es aber fix, oder? Das ist diesen fünften...
Umami ist einfach fix eingeplant, wobei deine Oma wahrscheinlich noch am meisten Umami von uns selber gegessen hat. Weil die hat sicher, habt ihr Maggi
natürlich, ich weiß nicht, Fondor 4 oder irgendwie sowas, kennst du sowas?
Ja, genau. Ja, das kennt man.
Aber gut.
Aber das ist ja das, wir sind ja alle von den Kindern, also wir 80er-Kinder, auch du bist ein 80er-Kind, weil du warst ja auf der Welt.
Ich habe das schon richtig gegessen, genau, feste Kost.
Und wir 80er-Kinder sind ja alle geprägt von Maggi. Weil da kannst du machen, was du willst. In den Gasthäusern ist überall das Maggi-Flaschen gestanden, auch bei uns am Mittagstisch. Und wir haben da immer Maggi.
Manchmal auch Hügli aus der Schweiz, glaube ich. Oder
Hügli, genau. Das war einfach der Geschmack, von dem sind wir geprägt. Und wir sind ja, ich sage mal das Gleiche, wir sind ja Umami verseicht ohne
Deswegen
Ende.
Ist es bei mir so. Jetzt hast du mir gerade eigentlich erklärt, warum ich da so drauf, ich sag's jetzt auf Deutsch, abfahre. Das ist ja interessant, weil eine Zeit lang habe ich es natürlich weggelassen und jetzt hole ich es mir über die asiatische Küche quasi zurück oder über andere Möglichkeiten, die du jetzt noch erklären wirst, wie wir Umami halt auch bei Wein finden.
Asiatische Küche ist ja prädestiniert für das Ganze. Weil alles, was eingekocht ist, also die ganzen Kimchis und Soja, also Sojasoßen,
sowieso, ja.
Das ist ja pures Umami. Du kannst ja auch mit getrockneten Steinpilzen oder getrockneten Tomaten diesen Umami-Geschmack assoziieren. Und Umami ist einfach allgegenwärtig, weil es gibt ja, Umami ist Geschmacksverstärker. Und was heißt das? Wir sind alle, ich sage mal das Gleiche, Zucker und Umami verseucht. Weil einfach überall irgendwas dabei ist, das eben unseren Gaumen und unser Hirn mit diesen Geschmäckern einfach anreichert und dadurch nehmen wir einfach alles viel stärker wahr.
Mhm. Und wie ist es jetzt beim Wein?
Beim Wein hast du natürlich dann auch, vor allem beim Rotwein, diese Assoziation mit Umami, wenn du reifen Rotwein hast, wo du getrocknete Tomatenrispen oder getrocknete Tomate drinnen hast, das assoziiert wieder diesen Umami-Geschmack im Kopf.
Welcher Wein hat bitte den Geschmack von getrockneter Tomate?
Reife Bordeaux. Ja, sicher, reife Bordeaux.
Da siehst du, da war ich, da bin ich halt immer noch nicht angekommen in der Liga. Würde ich mich dann bereit erklären, dass wir den bei unserer Verkostung zum Thema Sensorik mit dazu nehmen, ja, weil klar. Das ist genau meins.
Ja, aber da muss ich auch sagen, das alles, was reif ist, kriegt dann immer so was Tomatenrispe oder diese Tomaten. Aromen, und das wäre für mich wieder so eine Umami-Geschichte. Mhm. Das Thema, ja, ich würde es einfach so assoziieren. Käse ist ja auch so eine Geschichte. Ja. Also das Thema Glutamat oder Umami ist das Gleiche. Da hast du im Käse, hast du halt auch viel diese, vor allem bei reifen Käse, was mir dann fast zu viel wird. Weil ich liebe wirklich reife Rotschmierkäse. Und wenn ich dann einen Trockenbeerenslesser und Kracher dazu trinke, was du Histaminbombe drin hast, plus den Käse, also da geht es richtig auf, da ist meine Nase nochmal einen Tag lang zu. Aber es ist einfach richtig gut.
Ja, und wir hatten das Thema schon bei eben auch dem Sherry oder auch solche Sachen wie Sherry, Portwein als Speisenbegleiter bei sowas, dann hat man im Grunde genommen zwei Umami-Bomben.
Genau, aber alles, was reif ist, also alles reifer Rotwein, reifer Käse, da hast du eben diese Glutamat, diese Umami-Geschmäcker viel konzentrierter dann drin.
Mhm. Ach, schön. Also ich bin ja sowas, aber oder für sowas. Ich Hast du es. Noch was zum Thema U?
Das U, da hätten wir.
Weil wir sind im Grunde genommen am Ende unserer Sendung angekommen, müssen dann noch.
Ungeschönt oder unfiltriert, das sind auch immer
haben
zwei
wir
Wörter.
Jetzt ja eigentlich was ungeschönt, auch schon, haben wir schon häufiger unfiltriert. Genau. Ist jetzt natürlich ein Trend, oder? Wird zum Trend oder ist schon einer, ja.
Es ist, also für mich ist immer, je weniger, haben wir heute auch schon ein paar Mal gesagt, je weniger du eingreifst in den Wein, desto besser ist es. Deswegen ist das Thema ungeschönt und unfiltriert eine Riesenthematik.
Aber es ist nicht das Gleiche, oder? Das wollen wir jetzt in der Kürze der Zeit noch klarstellen,
nein,
oder?
Nein, filtrieren, hast einfach die Trubstoffe rausfiltrieren. Genau. Und Schönungsmittel, das wäre eben genau das.
Zugeben.
Das Zugeben, wo man eben mit Eiweiß, entweder Fischeiweiß, einen Wein klärt, also schönt, und oder mit Protein, Erbsenprotein, den Wein schönt, damit eben diese Trubstoffe sich absenken und filtrieren hast dann durch einen Schichtenfilter, Blecksack wie durch ein Sieb, das Ganze dann durchlassen, damit die Trubstoffe dann wegkommen.
Okay. Gut, geschmacklich muss ich sagen.
Geschmacklich muss man sagen, ist es auch nicht unwichtig, weil unfiltrierte Weine, wo eben eine feine Hefe noch drinnen ist, ein ganz anderes Mundgefühl hervorbringen, als eben, ich sage mal, sehr klare, sterile Weine, die einfach dann sehr geradlinig sind. Aber wenn du ein bisschen Hefe drinnen hast, dann hast du ein bisschen ein weicheres, saftigeres Mundgefühl.
Mhm. Wow, okay, das habe ich so noch nie gesehen. Gibt es noch was beim Buchstaben U, weil ansonsten...
Du, ich hätte eines gesagt, wenn wir die Rebsorten besprechen, dann werden wir natürlich auch auf die Unterlagsreben werden wir zu sprechen kommen. Und ich hätte gesagt, es kommen noch spannende Buchstaben, die wir bei der nächsten Folge dann weitermachen.
Gerne, gerne. Also die Unterlagsrebe finde ich grundsätzlich nochmal interessant auch zu verstehen. Was haben wir da vielleicht auch für gesetzliche Bestimmungen und so weiter? Wie ist das historisch gewachsen? Am Anfang konnte ich mir da ja nichts drunter vorstellen, aber wir haben schon mal über sie gesprochen und können vielleicht zu dem ganzen Thema, weiß ich nicht, Rebschule kann man das unter einem Begriff vielleicht nehmen und Reben, dass wir da nochmal drüber reden. Sehr, sehr gerne. Und solange, Hauptsache einfach trinken, stay hydrated und denkt an die Elektrolyte. Bis bald!
Alles Liebe, und wenn ihr Säureprobleme habt, das ist euer Problem. Oder ihr geht zum Sommelier und der berät euch, was ihr trinken sollt. Alles Liebe, bis zur nächsten Folge, die ja ganz speziell ist. Baba, ciao, ciao.